von revolutionären irischen Erfindungen, visionären schottischen Unternehmern und einer Plage, die die Whisky-Welt für immer verändern wird. In der 9. Folge von der Weefree Dramcast widmen wir uns der Geschichte der Whisky-Blender. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weefree Dramcast. Ich bin Philipp und diesmal geht es um das Handwerk und die Kunst des Whisky-Blendens. Blended Whisky habt ihr ja sicher alle schon mal gehört, aber irgendwie haftet dem so ein schlechter Ruf an. Hört man Blended Whisky, denkt man irgendwie sofort an diese 10-Euro-Pullen, die beim Penny oder bei irgendwelchen Discountern an der Kasse stehen, oder an den Johnny Walker Red Label, den es im Prinzip in allen möglichen ramschigen Kneipen zu trinken gibt und der auch nicht wirklich besonders gut schmeckt. Aber es gibt auch anderen Blended Scotch. Es gibt nicht nur das Red Label von Johnny Walker, es gibt auch das Blue Label. Und es gibt den Chivas Regal Royal Salute. Und es gibt einen, den ich letztes Jahr im Urlaub mal probieren durfte, der nannte sich The Tweedale Evolution. Und diese Whiskys sind vor allem nicht einfach nur für 10 Euro beim Penny an der Kasse zu kriegen, die sind richtig teuer und die sind auch richtig gut. Deshalb dachte ich mir, schauen wir uns doch dieses Mal an, was ist eigentlich Blended Whisky, wo kommt der her und warum hat der eigentlich so einen schlechten Ruf? Und weil ich jetzt schon ein, zwei Mal den Johnny Walker erwähnt habe, das nur so am Rande, es ist ganz spannend, ich habe mich in Vorbereitung, ich habe, glaube ich, wenn ich überhaupt schon mal einen Johnny Walker getrunken habe, dann vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, habe ich also ewig nicht mehr getrunken. Ich hatte jetzt auch keine Lust in Vorbereitung, jetzt auf den Podcast noch einen zu trinken. Ich habe mir auf YouTube ein paar Tasting-Videos dazu angeguckt und ein bisschen Tasting-Notes dazu durchgelesen. Und was mir da aufgefallen ist, was sehr, sehr spannend ist, dass offensichtlich der Johnny Walker Red Label früher, also in den 60ern, 70ern, deutlich, deutlich besser war als heute. Also es gibt diverse Tasting-Videos, wo die Taster genau das machen. Also sie haben sich irgendwie eine Probe besorgt, eine kleine aus den 60ern und vergleichen die mit einem jetzt heute gekauften Red Label und vergleichen die und die kommen meistens wirklich zu dem Schluss, dass es, wenn man es nicht wüsste, man für komplett unterschiedliche Whiskys halten würde und dass das Red Label heutzutage überhaupt gar nichts mehr mit dem Red Label von vor 60, 70 Jahren zu tun hat. Da hat sich also einiges getan. Aber, das muss man auch dazu sagen, Johnny Walker ist der meistverkaufte Scotch Whisky der Welt. Also 2018 wurden sage und schreibe 171 Millionen Liter Johnny Walker Red Label verkauft. Und ich glaube, diese Mengen, diese Massen, die, wie man so schön im Englischen sagt, that comes with the price. Also ich glaube, solche Massen kann man nicht ohne weiteres produzieren. Da muss man ein bisschen an der Qualität schrauben, um dahin zu kommen, würde ich mal behaupten. Und davon abgesehen, der Johnny Walker kostet, glaube ich, 12 Euro. Wie will man diesen Preis erreichen? Wie will man so eine Flasche für 12 Euro verkaufen? Und da soll dann gutes Zeug drin sein. Also das ist ja, wenn man sich das mal überlegt, das funktioniert ja auch überhaupt gar nicht. Okay, aber das nur so am Rande, wie gesagt, Johnny Walker, naja, soll uns nur so am Rande interessieren, ist jetzt erstmal nicht das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt in den letzten paar Folgen sehr theoretische Sachen besprochen und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Whisky-Wissen und haben so ein bisschen die Geschichte schleifen lassen. Und deswegen erzähle ich doch jetzt mal wieder so ein bisschen was Geschichtliches und ein paar Geschichten über Menschen, die mit Whisky zu tun hatten und wie sich Sachen so ergeben haben und nicht nur über, weiß ich nicht, Wissenschaft und Chemie und wie Fasslagerung funktioniert. Gut, wir starten in unsere Whisky-Blender-Geschichte, ich sag mal so im Beginn des 19. Jahrhunderts, 1820, 1830. Und in dieser Zeit, ihr erinnert euch vielleicht an die Schulzeit, da hatten wir das alle mal, in dieser Zeit befinden wir uns auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution. gerade natürlich in England. Industrielle Revolution heißt, vor kurzem wurde die Dampfkraft erfunden. Es ist jetzt möglich, mit Dampfkraft Schiffe anzutreiben. Wir brauchen da keinen Wind mehr. Es gibt jetzt Züge, Schienen werden durch alle Länder gebaut und man kann Menschen und Waren in bisher ungeahnter Geschwindigkeit und Masse transportieren von einem Ort zu dem anderen. Entfernungen werden verkürzt. Also ein riesengroßer technologischer Fortschritt, der natürlich, das haben wir dann auch in Geschichte gelernt, einherging mit riesigen sozialen Verwerfungen, sozialen Problemen. Aber uns geht es jetzt eher um die Erfindungen, beziehungsweise im Hinblick auf den Whisky gab es überhaupt gar keine Erfindungen. Alles hat sich weiterentwickelt, es gab große technische Fortschritte, aber Whisky hat man irgendwie immer noch wie vor 600 Jahren zu Zeiten von William Wallace hergestellt. Und da haben sich dann natürlich auch so langsam die Leute gedacht, ja, also können wir nicht mal irgendwas erfinden, was diese Whisky-Destillation leichter macht? Wir haben jetzt in den letzten Jahren, Jahrhunderten so viele coole Sachen erfunden und das Whisky-Machen ist immer noch super anstrengend, dauert ewig lange, es ist super kompliziert, können wir das nicht irgendwie ein bisschen leichter machen? Und dadurch, dass es so kompliziert ist und zeitaufwendig, ist es natürlich teuer, Scotch herzustellen. Und es ist extrem fehleranfällig. Also ich habe so viele Schritte zwischendurch, die ich machen muss und Kleinigkeiten, auf die ich aufpassen muss. Da ist es einfach extrem schwer, immer den gleichen Output zu haben. Also das, was ich da tue, so zu reproduzieren, dass ich eine gewisse Qualität und auch ein gewisses Ergebnis immer wieder herstellen kann. Immer wieder genau so, ohne dass es beim zweiten oder dritten Mal komplett anders wird als beim ersten Mal, weil ich irgendwo irgendwas nicht genau so eingestellt und gemacht habe, wie ich das hätte machen sollen oder wie ich das beim ersten Mal gemacht habe. Das Beste wäre es natürlich, wenn man sich was wünschen könnte, so als Whiskybrenner, wenn man eine Anlage hätte, wo man vorne die Wash reingibt. Also wenn ihr euch erinnert, als ich euch das mal erzählt habe, wie man Whisky macht, das ist sozusagen dieses durch die Hefe fermentierte Zuckerstärke-Lösung, dieses Jungbier, was ich dann zweimal destilliere, bis ich meinen New Make Spirit habe. Und das wäre doch total cool, wenn ich diese Wash irgendwie in eine Brennblase reinfülle und am Ende kommt New Make Spirit raus, ohne dass ich mich da irgendwie groß drum kümmern muss. Und in der Tat gab es genau in dieser Zeit, am Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Anstrengungen, solche Brennblasen zu entwickeln und zu erfinden. Und der Erste, der so eine neue, moderne Brennapparatur erfunden hat, war Robert Stein. Robert Stein hat nämlich 1828 die sogenannte Patent Still erfunden. Also Patent wie Patent und Still wie Distille. Und die ging schon ganz gut in diese gewünschte, erhoffte Richtung. Und diese Patent Still wurde in der Cameron Bridge Brennerei eingebaut, aber nur in der. Also die Brennblase war noch nicht so richtig gut. Die wurde, wie gesagt, nur in diese Einbrennerei eingebaut und hat sozusagen den Sprung in die anderen Brennereien nicht geschafft, weil die eben noch nicht ganz perfekt war und noch nicht ganz das geleistet hat, was man sich so vorgestellt und erhofft und erwünscht hat. Dafür brauchte es erst einen Iren. Und ich hatte letztens auf Facebook schon mal darauf hingewiesen, weil der Zeitsprung-Podcast vor 2-3 Wochen eine Folge über ihn gemacht hat. Die Rede ist nämlich von Aeneas Coffey. Aeneas Coffey war ein irischer Steuerbeamter. Der hatte erstmal überhaupt gar nichts mit den Schotten zu tun. Also zum einen Ire und dann auch noch auf der dunklen Seite sozusagen der Alkohol-Whisky-Macht, nämlich der Steuerbeamte, der uns nervt und uns um unser Geld bringen will. Aber auch der hat relativ schnell gemerkt, dass er eben auf der dunklen Seite sich befindet und doch lieber besser auf die helle Seite kommen soll und hat den Steuerbeamtenjob an den Nagel gehängt und sich in Dublin der Brennerei hingegeben und hat selber seinen Whisky hergestellt in Dublin. Und im Zuge dessen hat er 1831 die sogenannte Coffee Still erfunden. Und mit dieser Coffee Still war es nun wirklich endlich möglich, eine kontinuierliche Destillation zu betreiben. Also ich habe vorne meine Wash reingegeben und hinten, in Anführungsstrichen, kam New Make Spirit raus. Und das konnte ich die ganze Zeit. Ich musste einfach nur vorne reinfüllen, dann lief das da durch und hinten kam New Make Spirit raus. Wie das genau funktionierte, da sind wir wieder bei dem, was ich in der letzten Folge schon kurz erwähnt habe. Wie das genau funktioniert, wenn euch das wirklich interessiert, schreibt mir, dann schicke ich euch die entsprechenden Texte dazu rüber, wie das genau funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt in diversen Büchern schon mal gelesen und versucht zu verstehen. Keine Ahnung. Magie. Physik, Chemie, Magie. Es funktioniert. Es läuft durch diverse Lochscheiben und wird erhitzt und wieder runtergekühlt und keine Ahnung. Und am Ende kommt New Make Spirit raus. Und es ist so gebaut, dass es eben wirklich durchgängig funktioniert. Ich muss den Produktionsprozess nicht mehr in der Mitte abbrechen und es irgendwie umfüllen, sondern es geht durchweg. Vorne kommt Wash rein, hinten kommt New Make Spirit raus. Und was noch viel cooler ist, ich kann viel zu einem viel höheren Alkoholgehalt destillieren. In den Pot Stills lande ich immer ungefähr so bei 70, sag ich mal, 70, Mitte 70. In den Coffee Stills kann ich bis 85% hochdestillieren. Also auch hier habe ich einen viel besseren, höheren Alkohol-Output aus dieser Anlage. Eigentlich eine total super Erfindung. Enneas Coffee freut sich auch wie verrückt und geht jetzt in Irland von Brennerei zu Brennerei und stellt seine neu erfundene, revolutionäre Brennanlage vor und sagt, Leute, ich habe endlich eine Möglichkeit erfunden, wie wir nicht ständig unsere Brennblasen wechseln müssen von einer Potstill in die nächste, sondern wir können hier einfach durchweg kontinuierlich destillieren und wir können riesige Mengen an Whisky destillieren und es ist total easy. Und die Iren gucken sich das so an und sagen, ja, nee, also wir haben das jetzt eigentlich jahrhundertelang so gemacht mit den Potstills. Weiß nicht, warum wir das jetzt anders machen sollten, weil es geht doch. Haben wir es schon immer so gemacht. Also, um es kurz zu machen, keine irische Brennerei will die Coffee Stills kaufen. Das interessiert die einfach nicht. Wollen sie nicht. Was bleibt ihm also anderes übrig, als zu den Whisky-Konkurrenten nach Schottland zu gehen und dort seine Brennblasen zu verkaufen oder erstmal überhaupt vorzustellen. Und in Schottland reagiert man ganz anders als in Irland. In Schottland ist man hellauf begeistert, vor allem in den Lowlands. Ihr erinnert euch ja vielleicht, in den Lowlands waren in den letzten Jahrzehnten sowieso die großen Brennereien entstanden. In den Highlands hatte man immer noch eher diese kleineren Brennereien, die aus, naja, so 100, 150 Liter Apparaturen bestanden. Und in den Lowlands hatte man die großen, weil man dort ja auch mit England dann schon den Handel begonnen hatte und viel mehr Output gebraucht hat. Und genau da hat man sich natürlich über so eine Erfindung tierisch gefreut, hat die sehr, sehr gerne angenommen und hat dem guten Enneas Coffee sozusagen seine Erfindung und seine Coffee Still aus den Händen gerissen und hat in den darauffolgenden Jahrzehnten die Produktion an Whisky unglaublich angehoben. Ich habe gelesen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren, also so in den 1850ern, mit den dort installierten Coffee Stills dann schon mehr Whisky produziert wurde als in den ganzen Highlands zusammen. Also diese paar Brennereien, die es dort unten in den Lowlands gab, haben mit dieser Erfindung in kürzester Zeit ihre Produktion um ein Vielfaches erhöht. Aber der Whisky, der in diesen Coffee Stills hergestellt wird, darf sich nicht Single Malt Scotch Whisky nennen, weil Single Malt Scotch Whisky eben nur in Pot Stills hergestellt werden darf. Der Whisky, der in diesen Coffee Stills hergestellt wird, ist der sogenannte Grain Whisky. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Grain und Malt Whisky? Das ist eigentlich relativ einfach. Malt Whisky besteht oder muss aus 100% Gerste bestehen. Sobald der Whisky nicht aus 100% Gerste besteht, ist es Grain Whisky und dann ist es eigentlich auch völlig egal, was man dort destilliert. Für Grain Whisky kann man Mais, Weizen, Roggen, Kartoffeln, alles Mögliche nehmen. Das ist dann völlig egal. Aber für einen Malt Whisky muss ich 100% Gerste benutzen. Gut, Jetzt haben wir also gelernt, in Schottland gab es ab dann zwei verschiedene Sorten von Whisky. Den Malt Whisky, ich sag jetzt mal vereinfacht, den Malt Whisky gab es in den Highlands und den Grain Whisky gab es in den Lowlands. So, und diese beiden Whisky-Sorten, die unterscheiden sich wirklich. Schon alleine zum einen in der Herstellung und durch die Herstellung natürlich auch im Geschmack. Der Malt Whisky, wie anfangs schon gesagt, der Malt Whisky ist in seiner Herstellung extrem zeitintensiv und arbeitsintensiv und dadurch teuer und störanfälliger, sage ich mal. Heraus kriege ich aber dann einen sehr intensiven, rauen Charakter, für viele zu dieser Zeit ein bisschen zu rau. Ihr erinnert euch, ich hatte euch schon mal erzählt, dass sehr, sehr lange Zeit zum Trocknen der Gerste Tor verwendet wurde und dass aller Whisky bis, ich sag mal, Anfang des 20., Mitte des 20. Jahrhunderts rauchig war. Und das war das große Problem von Malt Whisky. Der war rauchig und rau und da konnten echt nicht viele Leute was mit anfangen. Also der war sehr anstrengend und fordernd und ungestüm, den zu trinken. Und zu dieser Zeit war der auch nicht lange in irgendwelchen Fässern gereift. Der war so, wie er aus der Distille kam, hat man den getrunken. Und das war schon echt krasses Zeug. Was das Problem des Malt Whiskys war, weil er für viele Leute zu krass war. So Fisherman's Friend mäßig. Ne? Ist er zu stark, bist du zu schwach. Und das war leider Malt Whisky. Der war für viele Leute war er zu stark oder sie waren zu schwach. Und genau das hatte ich mit dem Grain Whisky nicht. Grain Whisky hatte die Eigenschaft, nicht nur schnell, einfach und günstig produziert werden zu können durch alle möglichen stärkehaltigen Pflanzen, die ich hatte, also Roggen, Mais, Weizen, Kartoffeln, was auch immer. Also ich konnte den mit ganz vielen unterschiedlichen Getreidesorten herstellen, musste mich da nicht auf Gerste verlassen und ich konnte den durchgängig produzieren und dadurch war das die Produktion deutlich günstiger. Und was ich am Ende rausbekommen habe, konnte ich viel höher destillieren. Also ich habe vorhin schon gesagt, ne, bis zu 85% hoch. Was natürlich insofern wieder cool ist, wenn ihr euch erinnert, wir können bis auf 40% runter verdünnen. Das heißt, aus einem Liter 85%igem Grain Whisky kann ich 2 Liter machen, die ich verkaufen kann mit ungefähr 40%igem. Auch super cool. Und welche Eigenschaft der Grain Whisky auch hatte, war, das war allerdings nicht so richtig gut, dass er zum einen weicher war, das war besser, aber er war auch ein bisschen langweiliger, geschmacklich nicht so spannend, nicht so intensiv und komplex wie der Malt Whisky, eher ein bisschen was Einfacheres. So, man hat nun also durch die Erfindung der Coffee Still 2 ziemlich unterschiedliche Sorten von Whisky, den Malt und den Grain, mit entsprechend unterschiedlichen Eigenschaften. Und die cleveren Unternehmer unter euch denken sich natürlich jetzt, naja, kann man die denn nicht miteinander vermischen, dass ich das Weiche von dem Grain Whisky habe und dann sozusagen die Tiefe und die Komplexität und die Wucht von den Single Malt Whiskys und dann vermische ich das und dann habe ich irgendwie Best of Both Worlds, das wäre doch richtig cool. Und in der Tat haben sich das zu dieser Zeit auch der eine oder andere gedacht, dass das wahrscheinlich eine ganz gute Idee wäre. Wer regelmäßig meinen Podcast hört, wird sich erinnern, dass ich ja schon des Öfteren erwähnt habe, wie wichtig die großen Handelszentren für die Distillerien waren, um ihren Whisky zu verkaufen. Also wenn ihr zum Beispiel an die Campbelltown-Folge denkt, wie wichtig da die Glasgow Steamers waren, die den Whisky von Campbellton nach Glasgow gebracht haben, in nur 9 Stunden, wenn ihr euch erinnert. Oder eben die Whisky-Touristen aus Glasgow nach Campbellton. Oder in der Folge, wo es um die Royal Whiskys ging, da ging es darum, dass der Gründer von Royal Bruckler ganz große Probleme hatte, dort, wo er die Brennerei gegründet hat, seinen Whisky zu verkaufen, ne, weil es dort schon so viel Schwarzbrenner gab, die schon sozusagen alteingesessen waren und die ihre Abnehmer schon gefunden hatten. Und dass es ein wirtschaftlicher Befreiungsschlag für den Gründer war, dass er Agenten nach Aberdeen geschickt hat, um dort seinen Whisky zu verkaufen. Also die Handelszentren waren für die in den Highlands versteckten kleinen Brennereien natürlich extrem wichtig, um einen Markt für ihre Whiskys zu finden. Und in diesen Handelszentren mussten natürlich die Händler zusehen, dass sie diesen Highland Whisky verkaufen konnten. Und wie gesagt, der Highland Whisky war sehr eigen und schwierig zugänglich. Und deswegen hat natürlich jeder Händler für sich schon immer versucht, vielleicht hier und da mal unterschiedliche Whiskys einzukaufen, um die miteinander zu vermischen, dass sie zugänglicher wurden für die Leute. Also vielleicht hat man aus der Brennerei den genommen, der besonders rauchig war, und aus der Brennerei einen Whisky geholt, der nicht rauchig war oder nicht so rauchig war und eher süßer, fruchtiger, was auch immer, und haben dann bei sich im Keller oder im Laden eben für die Nachbarschaft, für den Kunden, den man ja kennt und dessen Wünsche, dann den Whisky so zusammengemischt, wie die Leute vor Ort den gerne gehabt hätten. Und haben damit eigentlich schon das Whisky-Blending erfunden. Zumal das Vermischen unterschiedlicher Sorten, um ein besseres, für einen bestimmten Kunden geeignetes Produkt zu erhalten, zum Beispiel auch aus dem Tee total bekannt ist. Ne? Also so eine Ostfriesen-Mischung ist, wie der Name schon sagt, auch eine Mischung aus Tee. Es gibt ja keinen Tee, der in Ostfriesland wächst. Also das, was man mit dem Tee schon ganz lange macht, dass man bestimmte Mischungen für bestimmte Gegebenheiten oder für bestimmte Kundenkreise entwickelt, ist total gang und gäbe. Und warum kann und soll man das nicht auch für den Whisky machen? Und damit sind wir bei einem sehr wichtigen Namen und einer sehr wichtigen Figur in diesem Zusammenhang, nämlich Andrew Usher. Andrew Usher wurde geboren 1826 und war eigentlich, um es genau zu nehmen, Andrew der Zweite, weil sein Vater Andrew Usher war. Ich weiß nicht, die Schotten haben es immer irgendwie gerne, dass sie ihre Nachkommen genauso nennen wie sich selber, um die Geschichtsschreibung total durcheinander zu bringen und alles super kompliziert zu machen. Also Vater und Sohn heißen genau gleich, nämlich Andrew. Und Andrew war dann der Zweite. Und der Vater, Andrew Usher, der Erste sozusagen, der war Brauer in Edinburgh. Der hat ein sehr bekanntes Bier in Edinburgh hergestellt und ist mit dem auch sehr bekannt und sehr berühmt geworden. Und hat auch einiges an Geld damit verdient. Und hat dann schon langsam angefangen, seine Industrie ein bisschen auszudehnen. Und dann kam eben Andrew der Zweite, also sein Sohn. Und sein Sohn fand den Whisky besonders spannend. Und nach so ein paar Jahren haben die mit ihrem Bier so viel Geld gemacht und so viel Einfluss und Wichtigkeit erlangt, dass sie sich nicht nur hier und da mal eine Brennerei gekauft haben, sondern dass sie für manche Brennereien auch sozusagen den Vertrieb übernommen haben. Und eine dieser Brennereien, für den sie den Vertrieb und die Verteilung über Schottland übernommen haben, war die Glenlivet-Brennerei, die ihr ja auch schon kennt aus einer vorhergehenden Folge. Und wie viele Händler in den großen Handelszentren haben auch die Ushers schon mit dem Blending herumexperimentiert, um den bestmöglichen Whisky für die Kundschaft, die sie dort in Edinburgh hatten, zu kreieren. Einen Whisky, der jedem gefällt. Eine Mischung, in der sozusagen das Beste aus allen Whiskys, die ich haben konnte, zu vereinen und damit besonders gut den zu verkaufen. Und das hatte schon ganz gut funktioniert, aber der große, große Durchbruch kam 1860, denn 1860 gab es mal wieder eine Gesetzesänderung und die hat das Blending und den Verkauf von Whisky revolutioniert. Denn der sogenannte Spirits Act erlaubte es jetzt, dass man jede Sorte von Whisky, allen Whisky, der in England und Schottland produziert wird, miteinander vermischen kann und das dann verkaufen kann. Das heißt, ich kann aus jeder Distille Whisky kaufen und kann den zusammenschütten, egal ob das ein Single Malt ist oder ein Grain. Jetzt konnte ich genau das machen, was ich vorher schon mal angedeutet hatte. Ich habe als Grundlage den weichen, schnell produzierten, einfach produzierten, günstigen Grain Whisky genommen. Mit dem habe ich sozusagen Volumengrundlage geschaffen. Und diese alkoholische Grundlage, sage ich mal, die habe ich dann mit Single Malts verfeinert, um Aromen zu kreieren, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Um hier hole ich mir ein bisschen Frucht, da hole ich mir ein bisschen Rauch und habe dann so meinen eigenen Blend zurecht gemischt, der für die Kunden, die ich hatte, besonders gut gepasst hat, besonders gut geschmeckt hat. Und so wurde noch im gleichen Jahr 1860 der erste Blended Whisky von Andrew Usher auf den Markt gebracht und der hieß Usher's Old Vatted Glenlivet. So, und jetzt gebe ich zu, könnte es ein bisschen kompliziert oder verwirrend sein mit den Bezeichnungen. Also einmal gibt es Vatted und einmal gibt es Blend. Also ein Blended Whisky und ein Vatted Whisky. Was ist da der Unterschied? Also ganz früher, und der von Andrew Usher war nun mal der erste, wurden vermischte Whiskys Vatted Malt genannt. Das könnte daher kommen, weil Vat im Englischen ein Bottich oder ein Trog oder ein Fass ist oder ein Lagertank, und man sozusagen mehrere Whiskys in einem Tank zusammengebracht hat und hat die dann aus diesem Tank heraus dieses Gemisch dann verkauft. Also das hieß früher Vatted Malt. Und dann kam ja 1860 dieses Gesetz, dass ich jetzt auch Grain und Single Malt miteinander vermischen darf. Und da brauchte ich natürlich eine Namensänderung oder irgendwas, woran ich erkennen konnte, was ist jetzt eine Mischung, eine Whisky-Mischung aus nur Single Malts und was ist eine Whisky-Mischung aus Single Malts und Grain Whisky. Und dann hat man eine Unterscheidung getroffen zwischen, wenn ich nur Single Malts miteinander vermische, dann nenne ich das Vatted Malt. Wenn ich einen Grain Whisky mit dazugebe, dann ist es ein Blended Whisky. Also wir haben den Vatted Whisky, der aus Single Malts besteht, nur aus Single Malts. Und wir haben den Blended Whisky, der aus Single Malts und Grain Whisky besteht. Das war die große Unterscheidung. Und dann kam 2002 Cardhu um die Ecke. Da könnte man theoretisch eine eigene Folge drüber machen über Cardhu. Ich will es nur ganz, ganz kurz nur anreißen, warum es jetzt den Begriff Vatted nicht mehr gibt. Und ich mache es wirklich mal ganz, ganz einfach. Cardhu hat im Jahr 2002 diese Bezeichnung Vatted sehr freizügig ausgelegt und hat Whisky von umliegenden Brennereien gekauft und hat die mit dem eigenen Whisky vermischt und hat das als Cardhu verkauft, obwohl da nur ein Teil Cardhu drin war und ein viel größerer Teil von anderen Brennereien waren, was natürlich zu einem riesigen, man würde heute sagen, Shitstorm geführt hat und große, große Probleme gab. Auch wieder wie, so ein bisschen wie bei Glenlivet, ne? Was darf man unter welchen Voraussetzungen wie nennen? Es gab große, große Probleme, dass Cardhu hier so eine Vatted-Mischung gemacht hat und hat die unter dem eigenen Namen verkauft, obwohl da gar nicht der eigene Whisky unbedingt drin war. Und das hat dazu geführt, dass die Regularien für Scotch Whisky komplett überarbeitet wurden im Jahr 2002. Und seitdem gibt es die Bezeichnung Vatted Malt nicht mehr, sondern alles, was nicht von einer einzigen Brennerei kommt, ist Blend. Wenn es von einer Brennerei kommt, ist es Single Malt. Wenn mehr als eine Brennerei in einem Whisky-Gemisch vorhanden ist, egal ob das Grain ist oder Single Malt oder wie auch immer, das ist dann immer ein Blend. Das nur so als kleine Begriffsklärungshilfe. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht komplett verwirrt, aber nur, dass ihr sozusagen die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zuordnen könnt. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Old Vatted Glenlivet, der auch bekannt wurde als OVG. Von dem ist nämlich noch das Rezept zumindest teilweise übrig geblieben und vielleicht könnt und wollt ihr den ja selber euch mal zusammenmischen. Also, die Grundlage war der Caledonian, der aus Edinburgh kommt. Und da wird es leider schon schwierig mit dem Nachmischen. Ihr erinnert euch, ich habe schon mal erzählt vom Caledonian, der seit den 80ern ja geschlossen ist, also die Brennerei ist zu und ist sogar abgerissen, ist nicht mehr vorhanden und das, was an Caledonian noch übrig ist, ist ganz schön teuer, genau aus dem Grund natürlich, aber perfekte Grundlage, ein unglaublich toller, sehr, sehr leckerer Grain Whisky. Genau, also der Caledonian hat sozusagen die Grundlage gebildet und dann kam 12% Glenlivet dazu. Glenlivet hat, wie gesagt, ne, die hatten ja da auch gute Konnecke zu Glenlivet. Sie waren ja für den Vertrieb zuständig, also da kamen die ganz gut ran. Und Glenlivet war natürlich, auch das haben wir schon behandelt, ein weitläufig bekannter großer Name in der Whisky-Welt. Also wenn du deinen Whisky Glenlivet nennen konntest, ne, manche machen das heute noch, dann konntest du davon ausgehen, dass du den schon mal ganz gut verkaufen kannst. Dann kam ein kleiner Teil Royal Bruckler dazu, weil die Ushers, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die wurden mit ihrer Brauerei ziemlich reich und haben sich dann Destillerien dazugekauft und eine war die Royal Bruckler Distillery. Die kennt ihr auch schon. Was als dritter Bestandteil noch ganz wenig da drin war, war der Glen, jetzt muss ich mich, Glen Science, gibt's nicht mehr. Er hat wahrscheinlich wegen dem schwierigen Namen sie gekauft und hat sie dann einfach in Edinburgh Distillery umbenannt. Ist auch einfacher. Und dann war der Old Vatted Glenlivet schon fertig. Nur noch so am Rande. Die Ushers hatten richtig, richtig viel Geld. Also ihr habt das hier schon gemerkt. Ne? Die haben sich diverse Brennereien gekauft, um irgendwie einen guten Blend herzustellen. Aber die haben noch anderes gemacht, wie sich das zu dieser Zeit für die wohlhabenden Philanthropen gehört hat. Wer schon mal in Edinburgh war und sich dort ein Konzert zum Beispiel angucken wollte, dann gibt es dort eine ganz große, bekannte Konzerthalle und das ist die Usher Hall. Und die Usher Hall heißt Usher Hall nicht, weil die irgendwie nach dem benannt ist, sondern weil der die gebaut hat. Also die hatten so viel Geld, dass sie einfach einen riesigen Konzert-Opernsaal in die Stadt gebaut haben und haben die der Bevölkerung geschenkt. Also wenn ihr mal in Edinburgh seid und euch in der Usher Hall ein großes Konzert anguckt, ein wunderschöner Konzertsaal, dann könnt ihr im Hinterkopf behalten, dass dieser Konzertsaal gebaut wurde mit dem Geld aus einer Brauerei und aus dem Whiskyverkauf. Ziemlich cool. Und weil der Ushers Old Glenlivet so gut ankam, wurde der gefolgt dann noch von einem weiteren Blend von den Ushers, der dann hieß Ushers Green Stripe. Und wie auch das schon vorher angekündigt, waren natürlich nicht nur die Ushers in Edinburgh die großen bekannten Händler, die Whisky Blending betrieben haben und damit sehr gut verkaufbare Whiskys hergestellt haben, Blended Whiskys hergestellt haben, sondern genau das gleiche ist genau zur gleichen Zeit parallel in allen großen schottischen Städten passiert. Ich habe euch das jetzt mal rausgesucht und ich werde euch die Namen und die Whiskys vorlesen. Und dann könnt ihr schon mal gucken, was euch davon vielleicht bekannt vorkommt. 1865, also unser Andrew Usher kam mit dem Ushers Old Vatted Glenlivet 1860 auf den Markt. 5 Jahre später, im kleinen Örtchen Killamarnock, kommt John Walker & Sons mit einem Walker's Old Highland um die Ecke. In Aberdeen bringen die Shivas Brothers einen Whisky auf den Markt, einen Blended Whisky auf den Markt, der 1843 sogar das Royal Warrant von Königin Victoria bekommt. Ein anderer Händler in Edinburgh mit dem Namen George Ballantyne bringt den Ballantines auf den Markt und erhält für diesen Ballantines 1895 das Royal Warrant von Königin Victoria. Die war also ganz, ganz offensichtlich dem Whisky überhaupt nicht abgeneigt. Die hat die Royal Warrants für den Whisky nur so in den Club geworfen. Das ist interessant. Dann gab es noch Thomas und John Dewar, die in dieser Zeit in Edinburgh und in Perth unterwegs waren und Blended Whisky hergestellt und verkauft haben. Und Thomas Dewar ist dafür bekannt, dass er zwischen 1892 und 94 innerhalb von 2 Jahren 26 Länder bereist hat und dort 32 Zweigstellen, Verkaufspunkte für seinen Whisky errichtet hat und damit in den nächsten 2-3 Jahren den Verkauf seines Whiskys verdoppelt, verdreifacht hat. Also das war ein großer Visionär, was den Verkauf und die Globalisierung des Whiskys angeht und ist eine der wichtigen und großen Figuren in der Welt des Whiskys. Alle die ich jetzt genannt habe, kennt man heute noch. John Walker & Sons, klar, Johnny Walker. George Ballantyne's, den Ballantyne's kennt ihr noch. Shivas Brothers kennt man. Dewar & Sons kennt man vielleicht nicht, aber wer sich ein bisschen mit Whisky auskennt, dem sagt das auf jeden Fall auch was. Alle diese Namen haben sich damals gegründet, genau zur gleichen Zeit, sind damals genau zu dieser Zeit groß geworden. Und wen habe ich noch vergessen? Ihr erinnert euch an die Laphroaig-Folge. Natürlich James Mackie und Co. Auch der war ein Whiskyblender aus Glasgow. Und was hat er gemacht? Ihr erinnert euch, genau, der hatte sich Lagavulin gekauft. Also die Ushers haben sich Glenlivet und Roy Bruckler gekauft und haben damit ihren Blend hergestellt. Und James Mackie hatte sich eben Lagavulin gekauft und hat sich Laphroaig dazugeholt und hat dort gemischt. Und dann gab es den großen Streit und so weiter. Ihr erinnert euch. Also auch der war einer in dieser Gruppe, in dieser Reihe, die genauso gehandelt haben wie alle großen Unternehmer zu dieser Zeit. Ist total spannend, wenn man sich das so anguckt und es dann alle so ein großes Bild ergibt. Whisky war endlich so weit, dass es trinkbar und zugänglich für alle geworden ist. Vorher war es grob und rau wie die Schotten selbst. Und es war sehr schwierig, den Markt zu erweitern für sowas, was so, naja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig und sehr besonders ist. Und jetzt durch das Blending mit dem weichen Grain konnte ich endlich eine Spirituose herstellen, die nicht mehr so anstrengend war, die man gut trinken konnte und die man vor allem sehr gut vermarkten konnte. Endlich hatten die Schotten ein Produkt für den Massenmarkt und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Was aber dazu führt und was in der Geschichte von Laphroaig und Lagavulin ja schon so ein bisschen angeklungen ist, das war auch die Zeit, in der Schluss war mit dieser ganzen Whisky-Highland-Romantik. Jetzt ging es um Massenmarkt, Produkt. Jetzt war der Kapitalismus in der Whisky-Welt angekommen. Die Blender haben ihren Whisky in rauen Mengen verkauft und haben damit natürlich ordentlich Druck auf den Hersteller gemacht und haben den Destillerien gesagt, Leute, ihr müsst darauf aufpassen, dass eure Qualität stimmt und gleich bleibt, dass euer Output, das, was ich von euch kaufen kann, das, was ich von euch kriege, immer gleich bleibt, im besten Falle sogar immer mehr wird, damit ich immer mehr verkaufen kann. Na, ihr erinnert euch, Laphroaig Lagavulin, der hat immer mehr Laphroaig gekauft, der Mackie, und Laphroaig hat irgendwann überhaupt gar nichts mehr gehabt, um selber irgendwie was zu verkaufen. Und diese Entwicklung hat nicht nur Laphroaig zu spüren bekommen, sondern im Prinzip alle Brennereien, die zum Blending herangezogen wurden, weil es eben jetzt nicht mehr darum ging, irgendwie den Nachbarn mit Whisky zu versorgen, sondern Whisky war eine Massenware geworden und so mussten die Verkäufer in den Großstädten, die Händler, natürlich sicherstellen, dass sie ihre Massenware auch massenhaft und zu einer gleichbleibend guten Qualität zur Verfügung haben. Ist ja ganz klar. So, wir haben jetzt also in der Mischung zwischen Grain und Malt ein sehr gutes Produkt geschaffen für einen Massenmarkt. Was wir aber noch nicht haben und was ja auch eigentlich ganz spannend ist, wenn ich so ein Produkt habe, ist nicht der große Massenmarkt, sondern das sogenannte Premium-Segment. Und das Premium-Segment zu dieser Zeit war ganz klar Cognac, Sherry und Brandy. Das war das, was die Menschen der oberen 10.000 am Abend vom Kamin getrunken haben, wenn sie irgendwie über die Weltlage oder über die Lage im fernen Osten gesprochen haben. Da trank man Cognac oder Sherry oder Brandy und hat eine Zigarre dazu geraucht. Da hat kein Mensch Whisky getrunken. Whisky war was für Dockarbeiter, für Fischer, für normale Arbeiter. Das hat man getrunken, wenn man rausgegangen ist, wenn es geregnet hat, weil das so ein wuchtiges, kräftiges Zeug war. Das hat man nicht getrunken, wenn man im Warmen vorm Kamin saß. Aber da wollten die Whiskyhändler natürlich hin, da zu den reichen Säcken, zu den Pfeffersäcken, da, wo richtig Geld zu holen war, an die oberen 10.000, da wollte man ran, da wollte man seinen Whisky platzieren. Aber es war halt sehr schwierig, weil zum einen der Whisky immer noch so ein schlechtes Arbeiter-, Bauern-, Highlander-, einfache Leute-Image hatte und zum anderen der Cognac und der Brandy natürlich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte in diesen oberen Schichten schon etabliert war. Und bei dieser Neufindung oder bei dieser Neupositionierung des Whiskys in diesem hohen Preissegment hat jemand den Whiskyhändlern sehr geholfen. Nämlich die Phylloxera vastatrix oder zu Deutsch die Reblaus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wütete nämlich eine riesige Reblausplage durch ganz Europa und vor allem durch Frankreich und hat bis 1900, also 1830, 40, 50 fing das an und bis 1900 waren ungefähr zwischen 2/3 und 90% aller Weinberge in Europa und vor allem in Frankreich komplett vernichtet. Heißt, ein absolutes Desaster natürlich für die Weinindustrie. Wein und alle von Wein abhängigen spirituosen Getränke, also Cognac, Sherry, Brandy, ist komplett vernichtet. Die Ernte sind hinüber und das, was noch da ist, wird unglaublich teuer. Um es nicht ganz so teuer machen zu müssen oder um es noch besser verkaufen zu können, gehen die Weinhändler oder die Händler dazu über, die Sachen zu strecken oder mit irgendwas zu punchen, dass sie ein bisschen mehr rauskriegen, was natürlich dazu führt, dass das Zeug nicht mehr richtig schmeckt und der Handel, der Verkauf von Wein, Cognac, Brandy und Sherry bricht komplett zusammen. Wie gesagt, ein riesiges Desaster für die Weinindustrie, der größtmögliche Glücksfall für die Whisky-Industrie. Whisky-Händler wollten sowieso schon immer in dieses Segment rein, haben die Chance gesehen und haben sie am Schopf ergriffen, wie man so schön sagt, und sind in kürzester Zeit genau in diesen Markt rein. Das Getränk für die oberen 10.000. Man hat Whisky dann mit Soda gemischt, um das noch ein bisschen hipper zu machen. Und Chivas zum Beispiel, die Chivas Brothers, haben von vornherein sich in diesem Luxussegment positioniert und haben ein Luxusgut, nämlich Blended Whisky, hergestellt. Und was da noch ganz lustig ist, trotz dem Erfolg des Whiskys, dass der jetzt dort angekommen ist bei den oberen 10.000, wusste man immer noch nicht so ganz genau, wie man den bewerben soll. Es gibt alte Whisky-Werbeanzeigen, Werbebilder, wo wir wieder bei den Noble Warriors sind. Ne? Ihr erinnert euch an William Wallace, wo man also den Whisky beworben hat mit den noblen Kriegern aus dem schottischen Norden. Oder man hat genau das Gegenteil gemacht, nämlich man hat irgendeinen versoffenen, komikesken Schotten darauf abgebildet. So nach dem Motto, das ist was, womit ihr euch richtig schön einen reinleeren könnt. Wahrscheinlich hat man die Werbeanzeige dann nicht unbedingt bei den Zeitschriften für die ganz Reichen gebracht. Aber für die Pubs oder so ist das ja total gut. Und auch heute hat man natürlich noch genau diese unterschiedlichen Zielgruppen, dass es Whisky eben gibt für die Kneipen, so ein Johnny Walker Red Label, und dass es Whisky für die gibt, die ein bisschen mehr Geld ausgeben können und ausgeben wollen. Und genau hier schließt sich ja so ein bisschen der Kreis und hier können wir die Folge auch schön zusammenführen am Ende. Whisky Blending ist ein sehr, sehr spannendes, vor allem historisch gesehen, ein sehr, sehr spannendes und ergiebiges Thema. Und es ist sehr interessant zu wissen oder darüber nachzudenken, wie kompliziert und komplex so ein Blending-Verfahren sein kann. Ihr könnt das ja auch mal bei YouTube oder so eingeben, euch da mal 1, 2, 3 Videos angucken, wo das mal ein bisschen detaillierter erklärt wird, wie man da vorgeht, wie viele unterschiedliche Whiskys dort zusammengemixt, zusammengegossen werden. Das können nämlich bis zu 40, 50 verschiedene Whisky-Sorten in einem einzigen Blend sein. Das ist super spannend. Also das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Was man davon ausgehend noch machen kann, ist sich selber mal Blends machen. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Ich habe zum Beispiel eine leere Flasche genutzt, um eine sogenannte Living Bottle herzustellen. Eine Living Bottle ist das gleiche wie ein Living Cask, nur in kleiner. Das heißt nämlich einfach, alle Reste, die man hat, nicht aus dem Glas, das wäre ja eklig, sondern alle Bodensätze, die ich noch in meinen Flaschen habe, gieße ich zusammen in einer Flasche. Und dann gucke ich mal, wie das schmeckt. Und das ist eine sogenannte Living Bottle, weil aus dieser Living Bottle wird natürlich immer wieder getrunken, wird immer mal wieder eingeschenkt. Dann habe ich mal wieder irgendeinen anderen Whisky fast leer und dann gieße ich den Rest wieder in meine Living Bottle, fülle die wieder auf. Und so ist der Whisky Blend aus meinen eigenen Whiskys, die ich in den letzten Monaten, Jahren im Regal stehen hatte, entsteht eine Vermischung, ein Blend aus all diesen Whiskys in meiner Flasche oder in meinem Fass. Wenn ich sehr viel Platz habe, habe ich ein ganzes Fass dafür. Es gibt Brennereien, die eben solche Living Casks haben. Es ist auch immer ein großer Tourismusmagnet, aber dafür braucht man halt Platz für ein Fass. Aber so eine Living Bottle ist für die Leute unter euch, die vielleicht ein paar Flaschen zu Hause stehen haben und die offen haben, ist das eine sehr coole Erfahrung. Also mach das ruhig mal. Ich bin immer sehr, sehr zufrieden mit meinen Living Bottles oder mit meiner Living Bottle und das, was ich da reingieße. Und man wird hier selber zum Blender. Abgesehen vom selber Blenden kann ich nur nochmal empfehlen, dass ihr mal einen Grain Whisky probiert. Es gibt nicht nur den Caledonian, der ist sehr teuer, weil alt und nicht mehr vorhanden, sondern es gibt auch den japanischen Nika Coffee Grain Whisky, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Der ist in eben einer solchen Coffee Still, wird der hergestellt in Japan. Und der Grain Whisky ist dort einer, der aus Mais gemacht wird. Und dieser Whisky hat nichts mit Kaffee zu tun, sondern eben mit Coffee, dem Eneas Coffee, also der Coffee Still, in der er hergestellt wird. Aber der schmeckt wie Kaffee. Das ist echt irre. Also nicht wirklich so, ne, wie ein starker Kaffee, aber so ein bisschen Latte Macchiato-ig. Das ist ein richtig, richtig leckerer, ich glaube auch gar nicht so teurer Whisky, den ihr absolut mal probieren solltet. Vor allem ist er auch japanisch. Also japanischen Whisky mal probieren, lohnt sich auf jeden Fall. Und was noch sehr, sehr spannend ist, ist die Loch Lomond Distillery. Die Loch Lomond Distillery ist nämlich etwas sehr Besonderes, weil sie ganz, ganz besondere Brennapparaturen nutzt oder hat. Und ich sage absichtlich nicht Brennblasen, weil die Gerätschaften, will ich mal sagen, die die dort stehen haben, völlig durchgeknallte Brennapparaturen sind, die sozusagen mehrere unterschiedliche Typen von Brennblasen, Brennapparaturen in einem sind. Deswegen nennt man diese Brennapparaturen, die Loch Lomond hat, Hybrid Stills, also Hybrid-Distillerien, Hybrid-Brennblasen. Oder einfach Lomond Stills, weil es die eben nur in der Loch Lomond Brennerei gibt. Und von diesen Hybrid Stills haben sie drei Paare und dann haben sie zusätzlich noch ein paar ganz normale Pot Stills, wie man die so kennt. Und in diesen unterschiedlichen Brennapparaturen stellen sie dann auch noch unterschiedlich schwer getorfte Whiskys her. Und das führt dazu, dass Loch Lomond 15 unterschiedliche Sorten, Typen von Whisky herstellt. Aber man muss auch dazu sagen, es ist einfach ultra kompliziert und ein bisschen durchgeknallt, sich solche Stills in die Brennerei zu stellen, weil das die Arbeit nicht wirklich erleichtert, sondern um ein unendliches kompliziert. Bis man da mal einen reproduzierbaren Prozess und Einstellungen gefunden hat, um eine fortlaufend immer gleiche Qualität reproduzieren und halten zu können, das stelle ich mir schon echt extrem schwierig vor. Aber das haben sie offenbar sehr gut hingekriegt, denn die Whiskys, die aus der Loch Lomond Distillery kommen, sind sehr, sehr gut, sehr unterschiedlich und sind es absolut wert, mal probiert zu werden. Und vor allem auch in ihrer Unterschiedlichkeit mal probiert zu werden. Das ist extrem spannend. Und wie gesagt, also Whisky wie aus der Loch Lomond Distillery gibt es sonst nirgends, weil die eben so komplett durchgeknallte Brennapparaturen haben. Und jetzt wirklich ganz zum Abschluss noch einmal ganz kurz in die erste Distille, die ich vorhin erwähnt habe, die Cameron Bridge Distillery. Das war ja die Brennerei, die 1828 die erste neue Art eines Brennereiapparats, eines Brennapparats, nämlich die Patent Still von Robert Stein installiert bekommen hat. Und die Cameron Bridge Brennerei, die gibt es heute noch. Und heute hat man da aber keine Patent Still mehr, sondern dort hat man heute drei Coffee Stills. Und das ist die größte und wichtigste Brennerei für den Diageo-Konzern. Denn in diesen drei Coffee Stills wird nicht nur der Grain Whisky hergestellt, der die Basis für den Johnny Walker oder den JB oder den Bells oder den Black and White bildet, sondern in der Cameron Bridge Distillery wird auch der Gordons und der Tanqueray Gin hergestellt und der Smirnoff Wodka. All in all werden alleine in dieser einen Brennerei, das muss man sich mal vorstellen, in dieser einen Brennerei 100 Millionen Liter Alkohol pro Jahr hergestellt. Da ist wirklich auch nichts mehr von Brennerei-Romantik zu spüren, sondern, also wenn ihr das mal googelt und euch das anguckt, das ist einfach ein Industriekomplex, eine Industrieanlage. Da ist nichts schön. Da wird einfach Alkohol in sehr, sehr großen Mengen produziert. Um das alles jetzt nochmal am Ende zusammenzufassen, kann man natürlich sagen, dass es beim Blended Whisky im Prinzip genauso ist wie beim Single Malt. Es gibt preisgünstige, um nicht zu sagen billige Abfüllungen und es gibt sehr teure. Das eine muss nicht unbedingt was über das andere aussagen. Es geht immer darum, was einem schmeckt. Aber wenn eine Flasche 0,7 Liter Spirituose aus Schottland im Rewe für 12 Euro verkauft wird, dann kann man sich schon mal überlegen, wie man so einen Preis rechtfertigen kann. Das heißt, das muss in eine Flasche gefüllt werden, das muss hier hingeschickt werden, das muss da reingestellt werden, das muss produziert werden. Das heißt, der Alkohol, der in dieser Flasche ist, ist vielleicht, weiß nicht, 2 Euro wert. Und wie sowas schmecken kann, kann man sich vorher überlegen und dann kann man sich vorher überlegen, ob man das trinken will oder nicht. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden. Mit Cola geht's. ich glaube nicht. Nicht mal mit Cola geht's. Egal. Ich habe, glaube ich, in meinen Tastings bis jetzt noch keinen Blend dabei gehabt. Vielleicht mache ich mal ein Tasting nur mit Blends. Mal gucken. Wenn ihr Lust habt, auf eins meiner Tastings zu kommen, tut das sehr gerne. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen keine Lust oder keine Möglichkeit habt, auf eins meiner Tastings zu kommen, aber gerne mal ein Tasting machen wollt, vielleicht mit Kollegen oder Freunden zusammen, dann meldet euch einfach, das kriegen wir auch hin. Dann komme ich einfach mit ein paar Flaschen bei euch vorbei und stelle euch persönlich, privat irgendwie ein bisschen was vor. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir bei Facebook. Ansonsten teilt mich gerne, empfehlt mich weiter. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Mal gucken, worum es dann geht. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slánčeva.